Kapitel 5. Auf der Suche nach dem Schatz. Ressourcen und Stärken von autistischen Frauen und Mädchen. Nachdem wir uns bis hierhin ziemlich viel mit Problemen und Schwierigkeiten im Leben autistischer Frauen und Mädchen beschäftigt haben, wollen wir in diesem Kapitel einmal die andere Seite beleuchten. Welche Ressourcen und Stärken haben Autistinnen, auf die sie zurückgreifen können? Welche Fertigkeiten und Merkmale zeichnen sie gegenüber Nicht-Autistinnen aus? Was sind sozusagen ihre Superkräfte? Dabei meinen wir mit Superkräften nicht irgendwelche Spezialfeatures, die das Leben durchgehend einfacher machen oder die ausschließlich positiv und hilfreich sind. So ziemlich alles kann zwei Seiten haben. Aspekte, die in manchen Situationen eher hinderlich sind, können in anderen Situationen äußerst nützlich sein. Zwei Seiten einer Medaille. Wir neigen dazu, von Stärken und Schwächen zu sprechen, als würde es sich dabei um absolute Wahrheiten handeln. Die Realität sieht aber meistens anders aus. Ein Beispiel, wo eine Schwäche ganz klar als solche definiert werden kann, die Sehschwäche. Sie sorgt für gewisse Einschränkungen im Alltag. Die Frage, welche Vorteile Menschen durch ihre Sehschwäche haben, würde zu Recht für Irritationen sorgen. Viele andere Eigenschaften lassen sich aber nicht so eindeutig der einen oder anderen Kategorie zuordnen, sind also nicht entweder nur gut oder nur schlecht. Eine Person, die sehr gewissenhaft und genau ist, hat vielleicht Entscheidungsschwierigkeiten im Alltag, da sie erst einmal alles genau gegeneinander abwägen möchte und sich bei kleineren Entscheidungen verzettelt. In anderen Situationen, zum Beispiel beim Planen eines Urlaubs, ist genau diese Eigenschaft aber von Vorteil, da die Person immer alles im Blick hat und demnach nicht mit bösen Überraschungen zu rechnen ist. Die meisten Eigenschaften lassen sich nicht klar den Schubladen Ressourcen und Stärken oder Defizite und Schwächen zuordnen. Meist enthalten sie von beidem etwas, je nach Situation und Sichtweise. Dabei ist die Wahrnehmung dieser beiden Seiten oftmals sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Seite der Defizite und Schwächen wird oft verstärkt wahrgenommen, da sie offenbart, dass irgendetwas nicht funktioniert. Wenn hingegen alles glatt läuft, dann fällt häufig gar nichts auf zugunsten der positiven Seite. Nicht geschimpft ist genug gelobt, würden manche Schwaben sagen. Aber aus psychotherapeutischer Sicht ist das natürlich falsch, weil einseitig, demotivierend und wenig wertschätzend. Um dieser Wahrnehmungsverzerrung entgegenzuarbeiten, ist es deshalb so wichtig, auf die Seite der Ressourcen und Stärken aktiv hinzuweisen und diese im Alltag immer wieder bewusst in den Blick zu nehmen. Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln gelernt, dass viele autistische Frauen und Mädchen unter stetigem Druck sind, das eigene Anderssein zu verstecken, sich den anderen anzupassen und deren Erwartungen zu erfüllen. Dadurch entwickelt sich schnell eine defizitorientierte Haltung. Sie sehen ständig, was bei ihnen nicht oder anders funktioniert und müssen immer wieder mehr Energie als andere aufbringen, um den Erwartungen von innen oder außen gerecht zu werden und sich der Welt da draußen anzupassen. Viele autistische Frauen und Mädchen haben also das Gefühl, nicht richtig zu sein oder nicht ausreichend, defizitär eben. Dabei haben wir ja gerade festgestellt, dass es in den wenigsten Fällen nur die eine Seite gibt. Viele Autistinnen sind Meisterinnen darin, jeden Hinweis auf eine ihrer Stärken mit »Ja, aber die Kehrseite« zu relativieren. Könnte es nicht umgekehrt sein, dass eine vermeintliche Schwäche auch eine Stärke auf ihrer Kehrseite hat? Wenn du bereit bist, offen hinzusehen, dann kannst du deine eigenen Stärken sehen und in der Folge gezielt einsetzen. Und dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem ausgeglicheneren Selbstbild. Auf diesem Weg gibt es so einiges zu entdecken. Wir haben im Folgenden Ressourcen und Stärken gesammelt, die viele Autistinnen haben. Natürlich trifft, wie bei der anderen Seite, nicht alles auf jede zu. Aber vielleicht kennst du einige dieser Aspekte von dir selbst. Oder vielleicht entdeckst du bei den aufgeführten Stärken auch welche, über die du verfügst, die dir aber gar nicht so bewusst waren. Wir möchten dich mit diesem Kapitel dazu einladen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Detailwahrnehmung, Genauigkeit und Präzision. Es gibt eine Fernsehwerbung eines großen Optikerunternehmens, in der ein Junge, Anton, seine Umwelt damit stresst, dass er immer alles genau prüfen muss. Das ist hinderlich beim Tennisspielen, da er erstmal mehrere Tennisbälle ablehnt, bevor er einen findet, der ihm tauglich scheint. Auch das Einkaufen im Supermarkt gestaltet sich schwierig, weil Anton alle Wassermelonen im Obstregal zunächst abklopfen muss, bevor er sich für eine entscheiden kann. Die Mutter reagiert etwas besorgt mit den Worten: »Ach Anton, was soll aus dir mal werden?« In der nächsten Szene sieht man Anton als erwachsenen Mann, wie er sehr sorgfältig die Brille eines Kunden prüft und dabei einen in sich ruhenden, zufriedenen Eindruck macht. Man kann sagen, dass Anton ein gutes Arbeitsfeld für sich gefunden hat, indem er seine Stärken, nämlich Genauigkeit, Präzision und Perfektionismus, voll ausleben kann. Und das Optikerunternehmen macht Werbung damit, einen wie Anton als Mitarbeiter zu haben, der nicht locker lässt, bis wirklich alles für den Kunden perfekt ist. Auch außerhalb der Optikerbranche werden Eigenschaften wie Genauigkeit und Präzision geschätzt. Für eine Chefin ist es beruhigend zu wissen, dass ihre Mitarbeiterin bei der Arbeit genau ist und diese sorgfältig prüft, bevor sie das Resultat an die Kundinnen weiterleitet. Es ist gerade der Arbeitskontext, in dem diese Eigenschaften gut ankommen. Aber auch in anderen Bereichen, in denen ein bestimmtes Resultat erzielt werden soll, zum Beispiel beim Basteln, Nähen oder Heimwerken, ist Genauigkeit von Vorteil. Vor ein paar Jahren waren Teile des Autorinnenteams an der Veröffentlichung des schon erwähnten Buchs über ADHS bei Frauen und Mädchen beteiligt. Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde das Manuskript von allen 4 Autorinnen sowie den Lektorinnen des Verlags mehrfach gelesen und überprüft. Auch nach der Veröffentlichung wurden einzelne Schreibfehler im Rahmen einer Neuauflage korrigiert. Man kann also wirklich nicht sagen, das Buch sei nicht gründlich durchgesehen worden. Alle Nicht-Autistinnen, die daran beteiligt waren, waren mit dem Ergebnis zufrieden. Eine autistische Patientin, die später ein Exemplar ausgeliehen hatte, gab es mit der Bemerkung zurück, das Buch selbst sei ja ganz gut, aber es gehe gar nicht, dass am Ende einer Seite ein Wort beginne und erst auf der übernächsten Seite ende, weil sich dazwischen noch eine Grafik befinde. Im Vorfeld war diese Stelle niemandem von uns aufgefallen. Wenn Top-Qualität gefordert ist, ist es also hilfreich, über eine sehr gut kalibrierte Detailwahrnehmung zu verfügen und Dinge mit einem autistischen Blick zu prüfen. Autistinnen gelingt es häufig, sich genau auszudrücken und präzise zu formulieren, weil sie klare Kommunikation als wichtig erachten. Dies kann beim Verfassen von Texten sehr nützlich sein, ob als Klausur in der Schule, als Hausarbeit während des Studiums oder auch später im Berufsleben, zum Beispiel bei einer Projektbeschreibung. Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit. Autistinnen haben durchaus auch Stärken im zwischenmenschlichen Bereich. Eine davon betrifft Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit. So wie viele Autistinnen es nicht schätzen, wenn Pläne kurzfristig umgeschmissen oder Absprachen nur halbherzig eingehalten werden, so können Personen in ihrem Umfeld davon ausgehen, dass sie selbst äußerst gewissenhaft mit Absprachen umgehen. Sie halten diese nach Möglichkeit ein und sind auch bei der Vereinbarung klar. Verabredungen werden nicht leichtfertig mit dem Hintergedanken getroffen, dass diese, wenn sie später nicht mehr so gut passen, auch einfach wieder abgesagt werden können. Ja, so schlimm es auch klingt, einige Menschen machen sowas. Ein weiterer Aspekt im zwischenmenschlichen Bereich ist die Ehrlichkeit. Viele Autistinnen haben Schwierigkeiten damit zu lügen oder mögen es einfach nicht. Sie schätzen Ehrlichkeit in Beziehungen und können auch mit offenem Feedback gut umgehen. Das führt dazu, dass man im Kontakt mit ihnen weiß, woran man ist, was von vielen Menschen als angenehm erlebt wird. Ein klassisches Beispiel. Person A trifft Person B, mit der sie befreundet ist, nach deren Friseurbesuch. Person B fragt Person A, wie ihr die neue Frisur gefällt. Person A gefällt die neue Frisur nicht besonders gut. Wären die beiden neurotypische Personen, könnte es leicht passieren, dass es ab hier ziemlich kompliziert wird. Person A will Person B nicht verletzen und würde vielleicht so etwas sagen wie: »Oh ja, das sieht wirklich gut aus«, eine vielleicht auf den ersten Blick erfreuliche Antwort, sie stimmt nur leider nicht. Person B kann sich also nicht sicher sein, was Person A wirklich über die Frisur denkt. Wären die beiden Personen Autistinnen, würde das nicht passieren. Neurotypische Menschen machen sich die Welt häufig unnötig kompliziert, indem sie zum Beispiel aus Höflichkeit die Unwahrheit sagen. Diese weißen Lügen sind zwar nett gemeint und helfen, die Harmonie zu wahren, bringen der Empfängerin aber keinerlei hilfreiche Informationen. Viele Plots von Filmen und Serien basieren auf Verwicklungen, die dadurch entstehen, dass Menschen sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen und diese anfänglichen Lügen dann im weiteren Verlauf verschleiern und immer weiter ausbauen müssen, so lange, bis es richtig kompliziert wird. Autistische Serien wären hier vermutlich nach 2 Folgen zu Ende oder würden sich stattdessen mit anderen, interessanten Dingen befassen. Autistinnen sind in der Regel in ihrer Kommunikation klarer und ehrlicher, ohne jemanden dabei herabwürdigen zu wollen. Sie äußern sich sachlich. Wenn eine Autistin, ich finde, die Frisur steht dir nicht so wirklich, sagt, dann meint sie genau das. Die Beziehungsebene bleibt dabei unangetastet. Gerade wenn man in einer Freundschaft keine Angst vor Kritik haben muss, sondern sogar davon profitiert, ist es doch eine richtig gute Freundschaft. Und das berichten viele Leute, die das Glück haben, eine Autistin im engeren Freundeskreis zu haben. Dieser Gedanke führt uns gleich zum nächsten Abschnitt. Von wegen Einzelgängerinnen, soziale Einbindung und soziale Beziehungen. In unserer Gesellschaft hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass sich autistische Menschen am liebsten aus allen Kontakten zurückziehen und ihr Dasein in Einsamkeit fristen oder auch, dass sie einfach sozial nicht kompatibel sind. Das ist ziemlicher Unfug. Wir haben in den vergangenen Kapiteln erfahren, dass das Bedürfnis nach Sozialkontakten ein anderes sein kann und viele Autistinnen mehr Zeit für sich brauchen als der neurotypische Teil der Gesamtbevölkerung. Das Zusammensein mit anderen gestaltet sich für sie aus unterschiedlichen Gründen anstrengender. Vergleiche Kapitel 3. Aber es gibt auch die andere Seite, die von sehr langen, stabilen und sehr wertschätzenden Beziehungen, sei es in Freundschaften oder in Partnerschaften. Autistinnen können tiefe Beziehungen eingehen, die von Respekt und Zuneigung geprägt sind. Und natürlich, mit Blick auf den vorherigen Abschnitt, von Aufrichtigkeit und Authentizität. Wenn Autistinnen an Personen geraten, vor denen sie sich nicht verstellen müssen, wird das Zusammensein als große Ressource empfunden. Durch solche Beziehungen können Autistinnen eine Erfahrung machen, die ihnen im restlichen Alltag oft verwehrt bleibt, die Erfahrung, dass sie genau richtig sind, wie sie sind. Gleichzeitig kennen wir viele Autistinnen, die für ihre engste Freundin eine Art Jackpot sind, sehr loyal und absolut empathisch. Typische Features sind ein großes und aufrichtiges Interesse an der anderen Person, eine ausgeprägte Aufmerksamkeit auch gegenüber kleinen Veränderungen und eine erfrischende Resistenz gegenüber längeren Kontaktpausen, die zwar vorkommen können, die Qualität der Freundschaft aber nicht beeinträchtigen. Ein anderer Aspekt, den viele im Zusammenhang mit Autismus nicht vermuten, zeigt sich immer wieder in der gruppentherapeutischen Arbeit. Autistinnen sind nicht weniger empathisch, sondern schlicht anders empathisch. Vielleicht drücken sie ihr Mitgefühl nicht auf die gleiche Weise aus, wie es neurotypische Menschen tun. Aber wenn sie sich in eine Situation hineinversetzen können, dann fühlen sie häufig intensiv mit ihrem Gegenüber mit und finden Wege, das zu vermitteln. Sie sind verlässliche Partnerinnen, wenn es darum geht, sich im Leben durch schwierige Situationen zu manövrieren. Empathie ist nicht gleich Empathie. In der Empathieforschung werden 2 Formen von Empathie unterschieden, die kognitive und die emotionale Empathie. Kognitive Empathie ist die Fähigkeit, rational nachvollziehen zu können, was eine Person wissen kann oder warum sie etwas tut. Das fällt Autistinnen tendenziell schwer. Emotionale Empathie hingegen beschreibt das Vermögen, die Emotionen anderer nachzuempfinden. Hierin sind Autistinnen weniger eingeschränkt. Autistinnen haben in Sachen Empathie somit ein Leistungsprofil, das dem von Psychopathinnen komplett entgegengesetzt ist. Diese haben nämlich gar keine Probleme mit der kognitiven Empathie, bei der emotionalen Empathie hapert es aber gewaltig. Diese Beziehungen, von denen wir bislang sprechen, zeichnen sich durch eine enge Verbundenheit aus und dadurch, dass das Zusammensein mit der betreffenden Person weniger Löffel kostet oder sogar welche liefert und als echter Gewinn empfunden wird. Es kann zwar trotzdem manchmal anstrengend sein, aber dann hat sich der Einsatz der Löffel wenigstens gelohnt. Es gibt aber auch andere Arten von Beziehungen, die nicht ganz so eng sind. Auch in Gruppen können Autistinnen wichtige und zentrale Rollen einnehmen, sei es im Freundeskreis oder der Therapiegruppe oder dem Tierschutzverein. Sie können sich mit anderen für eine gute Sache engagieren, etwas auf den Weg bringen und durch ihre Gewissenhaftigkeit für Konstanz in einem Vorhaben sorgen. Neben den bereits beschriebenen Schwierigkeiten in der Interaktion haben sie in Gruppen manchmal sogar eine ausgleichende und beruhigende Wirkung, die dem Gruppenklima gut tut, weil sie sich aus Konflikten heraushalten und sachorientiert bleiben. Im Rahmen der stationären Therapie sehen wir immer wieder, dass Autistinnen sehr gut in die Patientinnengruppe eingebunden sind, von vielen geschätzt werden und eine wichtige Anlaufstelle für andere sind. Gerade Autistinnen, die ein Interesse an Menschen- und Gruppendynamiken haben, durchschauen diese oft gut, ohne sich zu sehr hineinzubegeben. Im besten Fall entsteht so eine gute und für alle Seiten gewinnbringende Sache, solange genug Zeit für Rückzug bleibt. Wenn die Bedingungen stimmen, liegt hier also eine Menge Potenzial. Auch die bereits beschriebene schwache zentrale Kohärenz kann in Beziehungen von Vorteil sein. Eine Person hört gern Musik, die du nicht magst, kleidet sich seltsam, mag einen Fußballverein, den du ablehnst. Für Autistinnen kein Problem, da diese Eigenschaften nicht das Bild verändern, das sie von der Person selbst haben. Neurotypische Personen tun sich häufig schwerer, Toleranz für andere aufzubringen, wenn diese Eigenschaften haben, mit denen sie selbst Schwierigkeiten haben. Eine bedeutsame Ressource ist der Kontakt mit anderen AutistInnen. Nicht selten haben Autistinnen in ihrem Freundeskreis Personen, die ähnlich ticken und mit denen sie sich auf Anhieb gut verstehen. Denn ein einfaches »Ja, die Löffel«, wenn einer Person langsam die Ressourcen ausgehen, kann sehr entlastend und hilfreich sein. Ein solcher Kontakt, bei dem ihr euch in vielen Punkten ganz intuitiv versteht, ist eine doppelte Ressource für dich und für die andere Person gleichermaßen. Systematisches, logisches Denken. Viele Autistinnen mögen es, logisch zu denken und sind auch außerordentlich gut darin. Sie widmen sich gern Rätsel- oder Knobelaufgaben und gehen zielgerichtet an Problemstellungen heran. Wenn etwas logisch nachzuvollziehen ist, bietet es Kontrolle und Sicherheit. Das fühlt sich für Autistinnen gut an und ist ein Riesenvorteil, wenn Probleme auftauchen, die gelöst werden müssen. Sachorientiert und gleichzeitig kreativ finden Autistinnen Lösungswege auch für komplexe Probleme. Sie denken anders als Nicht-Autistinnen, was oftmals dazu führt, dass Autistinnen neue Wege finden, in Situationen, in denen die anderen vermeintlich schon alles gedacht, aber keine Lösung gefunden haben. Die Kombination aus autistischem und nicht-autistischem Denken birgt also viel Potenzial in sich. Bei uns in der Klinik wird im Rahmen der Autismusdiagnostik manchmal das Foto eines etwa 2-jährigen Kindes gezeigt. Auf die Frage, wie viele Personen befinden sich im Raum, antworten Nicht-Autistinnen in der Regel 2 Personen. Das liegt daran, dass das Kind auf dem Foto jemanden anlächelt. Eine Person, die zwar nicht auf dem Bild, aber offensichtlich mit im Raum ist. Die Antwort ist falsch. Autistinnen hingegen erkennen in der Regel nicht, dass das Kind eine weitere Person anlächelt und zählen diese Person deshalb nicht mit. Im Vergleich zu Nicht-Autistinnen ziehen sie aber signifikant öfter den logischen Schluss, dass, wenn das Kind fotografiert wurde, auch jemand das Foto gemacht haben muss. Aus diesem Grund antworten sie ebenfalls 2 Personen, Kind und Fotografin. Auch falsch. Die richtige Antwort ist, dass es 3 Personen sind. Das Kind, die Fotografin und die nicht sichtbare Person, die angelächelt wird. Wenn sich bei der Beantwortung der Frage eine Autistin und eine Nicht-Autistin zusammentun würden, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die beiden, mit ihrer unterschiedlichen Art zu denken, zusammen auf die richtige Lösung kommen. Kreativität und Fantasie. Die Fähigkeiten des Problemlösens und des systematischen Denkens dürften bei vielen Menschen noch gut in das Bild passen, das sie von Autistinnen haben. Eine Person, die stundenlang Excel-Tabellen hin und her schiebt und gerne Zahlen und Rechnungen mag. Dafür ist sie halt nicht so kreativ. Aber Moment mal, stimmt das denn überhaupt? Die Antwort lautet wenig überraschend: Nein. In unserer Arbeit mit Autistinnen sehen wir immer wieder, wie kreativ viele sind und was alles an Bemerkenswertem entsteht, wenn sie sich in puncto Kreativität und Fantasie so richtig austoben können. Viele sind künstlerisch begabt und können fantastisch zeichnen, malen, nähen, designen, Gedichte und Geschichten schreiben, Fantasiewelten erschaffen, Comics kreieren, Arbeits- oder Lernmaterialien kunstvoll gestalten oder sich anderweitig kreativ ausdrücken. Die Autorin denkt beim Schreiben gerade an einen äußerst schönen und sehr detailreichen Adventskalender, den eine autistische Patientin einmal gebastelt hat und der ihr nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Auch hier ist Detailverliebtheit sicher nicht von Nachteil. Beharrlichkeit, Ausdauer, Zielstrebigkeit. So wie wir oben beschrieben haben, dass Autistinnen typischerweise keine Absprachen treffen, ohne diese ernsthaft einhalten zu wollen, so ist es auch mit dem Übernehmen von Zielen und Aufgaben. Eine Aufgabe zu übernehmen oder ein Projekt zu starten und kurze Zeit später damit aufzuhören, weil es doch keinen Spaß mehr macht, ist für sie eher ungewöhnlich. Dies bringt eine große Verlässlichkeit mit sich und führt dazu, dass auch mühsame Aufgaben und Projekte in der Regel zum Abschluss kommen. Wir haben schon viele Autistinnen gesehen, die erstaunliche Projekte verfolgen, die viel Arbeit erforderten und enormes Durchhaltevermögen, zum Beispiel Therapiemanuale umschreiben, um diese verständlicher zu machen. Man könnte sagen, dass Autistinnen sehr geübt darin sind, schwierige Zustände durchzustehen. Sie tun das ja jeden Tag, spätestens wenn sie ihre Wohnung verlassen. Was das Durchhaltevermögen angeht, haben sie also gegenüber Nicht-Autistinnen zwangsläufig einen Trainingsvorsprung. Zudem sind einmal gefasste Pläne fester, da sie ja in schnell abbindenden Zement gegossen wurden, vergleiche Kapitel 2. Das, was an anderen Stellen als fehlende Flexibilität und Schwierigkeiten im Umgang mit Spontanität Probleme bereiten kann, ist in anderen Situationen als Beharrlichkeit, Ausdauer und Dranbleiben ein Feature, das durchaus hilfreich ist, und zwar nicht nur für die Autistin selbst. Superkraft mit Suchtpotenzial. Spezialinteressen. Unter Spezialinteressen verstehen wir ein besonderes Interesse an einem bestimmten Themengebiet, dem mit sehr viel Energie und Leidenschaft nachgegangen wird. Die Themen selbst können ganz verschieden sein. Theoretisch ist alles Mögliche denkbar. Viele Frauen, die wir bei unserer Arbeit sehen, berichten von Spezialinteressen aus der Tierwelt, aus der Medizin und der Psychologie. Sie werden in diesem Bereich dann zu absoluten Expertinnen, die in vielen Fällen den einen oder anderen Profi wissenstechnisch hinter sich lassen. Aber auch bestimmte Prominente oder fiktive Figuren und Szenerien können Spezialinteressen sein. So weiß die eine vielleicht alles über Harry Potter, die andere spricht dafür fließend Elbisch. Sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen, schafft gleichzeitig Anregung durch Interesse und Wissensdurst, aber auch Entspannung. Die Frauen und Mädchen können beim Lesen von Büchern, beim Durchforsten des Internets oder beim Erstellen von Übersichten zu einem bestimmten Thema völlig die Zeit vergessen und ganz in sich versinken. Viele beschreiben, dass die Beschäftigung mit ihrem Spezialinteresse ein guter Weg ist, die Schwierigkeiten des Alltags aus dem Kopf zu kriegen und zu sich zu kommen. Manche berichten auch, dass andere Aktivitäten, zum Beispiel Arbeit oder Schule, als störend empfunden werden, weil sie daran hindern, sich weiter mit dem Spezialgebiet zu beschäftigen. Auch der Autismus selbst kann zum Spezialinteresse werden, was die Grundlage für ziemlich viel Aufklärungs- und Informationsmaterial im Netz ist. Gut für die anderen also, die das Infomaterial nutzen oder zu Weihnachten ein kunstvoll besticktes Star-Wars-Kissen geschenkt bekommen. Aber eben auch für die Autistin selbst, die stolz auf ihr Werk blicken kann, anderen eine Freude gemacht hat und beim Entstehungsprozess abtauchen und Löffel schnitzen konnte. Im Zusammenhang mit Spezialinteressen entstehen oft erstaunliche Leistungen. Eine Patientin berichtete schon im Grundschulalter, alle in Deutschland vorkommenden Hunderassen zu kennen und zu allen Informationen geben zu können. Eine andere, die aufgrund einer Legasthenie Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hatte, konnte zwar nicht so gut mit Buchstaben umgehen, dafür aber in der dritten Klasse schon Hieroglyphen lesen. Reif für die Insel? Spezialinteressen sind nicht gleich Inselbegabungen. Unter einer Inselbegabung verstehen wir eine kognitiv herausragende Begabung in einem oder mehreren Teilbereichen, die das normale kognitive Niveau weit überragt. Ein berühmtes Beispiel, der US-Amerikaner Kim Peek. Er wurde mit einer geistigen Behinderung geboren, die ihn in seiner Entwicklung stark einschränkte. Auf der anderen Seite konnte er mehrere tausend Bücher auswendig, Kalendertage den Wochentagen zuordnen und stundenlang Telefonbücher und Postleitzahlen rezitieren. Seine Fähigkeiten brachten ihm die Spitznamen Living Google und Kimputer ein. Mit diesen beeindruckenden Leistungen faszinierte er andere. In den 1980er Jahren wurde sogar nach seinem Vorbild eine Filmfigur erschaffen, Rain Man. Fun Fact: Im Gegensatz zur Filmfigur war Peak selbst gar kein Autist. Inselbegabungen kommen aber insgesamt öfter bei autistischen Menschen vor, aber auch bei diesen extrem selten. Auch wenn im Zusammenhang mit Spezialinteressen häufig außergewöhnliche Leistungen erzielt werden, liegt hier keine Inselbegabung zugrunde. Es handelt sich vielmehr um das Ergebnis dessen, was das Gehirn unter optimalen Bedingungen, maximales Interesse plus maximale Vertieftheit plus sehr viel Zeit, Energie und Leidenschaft zu leisten imstande ist. Apropos außergewöhnliche Leistungen. Spezialinteressen müssen nicht zwangsläufig in Richtung Nobelpreisverdächtiger Aktivitäten gehen, um hier mal dem Stereotyp vom autistischen Genie entgegenzuarbeiten. Sie sind nicht darauf beschränkt, dass jemand Haikus auf Altgriechisch dichten oder etwas anderes im High-Performance-Bereich liefern muss. Spezialinteressen können sich auf alle möglichen Tätigkeiten und Gebiete erstrecken und im Laufe des Lebens wechseln, in den Hintergrund treten und verschwinden oder auch Jahre später wieder zum Vorschein kommen. Sie können ein Antrieb sein, die eigene Komfortzone zu verlassen. So wie ein Patient, der Japanisch als Spezialinteresse hatte und dann mehrmals nach Japan reiste, um die Sprache anwenden zu können. Und sie können sich ausbreiten, wie bei der Autistin, die sich infolge ihrer Begeisterung für einen bestimmten Tennisspieler mit Sportfotografie befasste und in diesem Thema zur Expertin wurde. Nachdem du dieses Kapitel nun fast zu Ende gehört hast, möchten wir uns mit dir auf eine kurze Reflexionsrunde begeben. Wie war es beim Hören? Hast du dich in einzelnen Aspekten wiedergefunden? Gut. Oder überhaupt nicht? Auch gut. Es geht nicht darum, bei möglichst vielen der aufgeführten Schätze einen Haken machen zu können. Dieses Kapitel ist auf keinen Fall als Checkliste für, was eine gute Vorzeige-Autistin ausmacht, zu verstehen. Du musst nicht möglichst viel davon erfüllen oder leisten. Die eigentliche Ressource ist, dass du so bist, wie du bist. Und wenn du dir in deinem So-Sein hin und wieder und gerne immer öfter eine freundliche, wertschätzende oder anerkennende Haltung entgegenbringst, sind wir zufrieden. Und, du ahnst es vermutlich schon, die Entdeckungsreise ist nie zu Ende.